Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall und ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über die Kraft unserer 8 Sinne und wie wir sie für unsere Chorarbeit sinnvoll nutzen können, um unsere Kinder und Jugendlichen mehr in den Fokus zu bringen und mehr in die innere Bereitschaft, sich auf das gemeinsame Singen einzulassen. Denn unsere Sinne bringen uns auf dem direktesten Weg ins Hier und Jetzt, bringen uns aus dem Kopf in den Körper und in die Präsenz. Unsere Sinne verbinden uns mit dem Innen und mit dem Außen. Und deshalb haben sie eine unglaubliche Kraft, wenn wir sie bewusst nutzen. Ich hoffe, du nimmst ein bisschen Inspiration mit aus dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los. Ich glaube, alle, die wir in diesem Berufsfeld arbeiten und mit Kinder- und Jugendgruppen zusammen musizieren, wir kennen alle diese Herausforderungen. Es gibt in jeder Gruppe einen gewissen Prozentsatz an Kindern, denen es schwerfällt, sich auf Gruppenprozesse einzulassen, die vielleicht Konzentrationsschwierigkeiten haben, die, sagen wir mal, verhaltenskreativ sind, eine motorische Unruhe mitbringen oder Aggressionsverhalten zeigen und so weiter. Und auch die Kinder und Jugendlichen, die vielleicht jetzt keine spezifische Diagnose mitbringen, leiden super häufig unter Druck und Stress im Schulalltag und bringen oft eine Grundanspannung mit in die Probe. Und ich nehme insgesamt wahr, dass die Kinder immer häufiger schon mit so vielen Eindrücken, Reizen und Emotionen angefüllt in die Probe am Nachmittag kommen, dass sie manchmal einfach nicht in der Lage sind, sich auf das gemeinsame Singen einzulassen, weil noch so viel anderes in ihnen aktiv ist. Und da stehe ich dann mit meinem sorgfältig ausgewählten Repertoire, meiner tollen Musik, den durchdachten methodischen Schritten zur Liedeinstudierung, das vielleicht noch mit angeworbenen Fördergeldern toll konzipierte Konzertprojekt XY und ich kriege einfach die Kinder nicht in den Fokus für die vorbereiteten Inhalte. Das kann super, super frustrierend sein. Auf diese Situation, die ich behaupte, wir alle irgendwie kennen, gibt es dann verschiedene mögliche Reaktionen. Nummer 1 ist sehr beliebt. Es liegt an mir. Ich kann die Kinder einfach nicht motivieren und begeistern. Ich bin nicht gut genug. Nicht gut genug für diese Aufgabe. Ah, ist ja klar, ich kann nicht gut Klavier spielen. Ich kann nicht so gut singen. Ich kann nicht so gut dirigieren. Ich kenne mich mit Kindern gar nicht aus. Jeder hat so einen negativen Glaubenssatz, der dann sofort seine Chance ergreift und uns negative Dinge ins Ohr flüstert, warum wir das natürlich nicht hinbekommen und nicht gut genug sind. Nummer 2, auch sehr beliebt. Naja, es liegt an den Kindern. Also mit diesen Kindern, dieser Klientel, diesen Rahmenbedingungen und dieser Institution ist es einfach nicht möglich, qualitativ hochwertige Chorarbeit zu machen. Nummer 3, auch sehr beliebt. Es liegt an diesen 3 Problemkindern, Paul, Emily und Sade. Ey, wenn die nicht mehr da wären, dann könnte ich endlich proben, wie ich es mir vorstelle und wie es ja auch gut für alle anderen wäre. Also am liebsten würde ich die einfach rausschmeißen. Ich habe ja selbst 2 Söhne und auch 2 Charaktere, die nicht so komplett geräuschlos und kompatibel durch dieses Bildungssystem laufen. Und deswegen begleiten mich diese Fragen über meine Chorarbeit hinaus und ich habe vielleicht dadurch auch relativ viel Verständnis und Nachsicht mit den beschriebenen Kandidaten und Kandidatinnen in meinen Chorgruppen. Und dennoch ist es natürlich so, dass Chorsingen ein Gruppensport ist. Und wenn ich zu viele von den Individualisten und den kreativen Spezialistinnen in meiner Gruppe habe, wird ein gemeinsamer musikalischer Gruppenprozess eben manchmal eine ganz schön große Herausforderung. Und da stellt sich für mich eben immer wieder die Frage, wie erschaffe ich einen Raum, in dem wir in der Unterschiedlichkeit angenommen sind und uns trotzdem einer gemeinsamen Sache widmen können, wie dem gemeinsamen Singen? Wie kann es gelingen, eine Probenatmosphäre zu kreieren, die die Verbindung zwischen dem Individuum und der gemeinsamen Sache, also der Musik, lebendig und offen hält? Und wie schaffe ich es, die Bereitschaft in den Kindern zu steigern, individuelle eigene Bedürfnisse zumindest für eine bestimmte Zeit zurückzustellen, damit etwas anderes, nämlich das Erleben gemeinsamer musikalischer Erfahrungen, möglich wird? Und diese Fragen haben für mich tatsächlich dann auch eine tief gesellschaftliche Relevanz. Denn das sind Fragen, die unsere Gesellschaft auch bewegt. Wie schaffen wir Zusammenhalt? Wie können wir Individuen Individuen sein lassen? Und wie kann trotzdem Gemeinschaft gelingen? Für meine Chorprobe jetzt bin ich der Überzeugung, dass wir hier unglaublich viel positiv bewirken können, wenn wir die Kraft der Sinneswahrnehmung nutzen. Wie eine Art Eingangsritual, um gemeinsam an einem Ort mit unserer ganzen Aufmerksamkeit anzukommen. Das können wir sehr gut in Form von Körper- und so Wahrnehmungsübungen in unser Anfangsritual integrieren und eben auch mit dem Einsingen sehr gut verbinden. Wir lösen dadurch vielleicht nicht das gesellschaftliche große Problem, aber wir geben Kindern positive Erfahrungen von Gemeinschaft mit, wenn es uns gelingt, dass sie sich auf Gemeinschaft einlassen können im Rahmen des Chores. Also die Körperübungen auf Basis der Sinneswahrnehmung oder zur Stärkung der Sinneswahrnehmung, über die ich heute sprechen möchte, darüber stärken wir zunächst die Verbindung eigentlich des Einzelnen mit sich selbst. Denn das wiederum schafft nach meiner Überzeugung überhaupt erst die Voraussetzung, dass wir uns auf andere oder auf eine gemeinsame Sache einlassen können. Denn wie können wir mit unserem Nachbarn gemeinsam atmen und gemeinsam dieselben Töne zur selben Zeit singen, wenn wir mit uns selbst in gar keinem Kontakt sind und uns selbst nicht spüren können? Und nach meiner Erfahrung steigern wir durch diese Art von Übung die Bereitschaft in den Sängerinnen und Sängern, individuelle eigene Bedürfnisse für eine bestimmte Zeit zurückzustellen und damit das Erleben gemeinsamer musikalischer Erfahrungen zu ermöglichen. Natürlich gibt es jetzt nicht den einen Trick oder die eine Übung oder Methode mit dem Heilsversprechen. Wenn du nur diese Übung machst, dann ist deine Probe super und alle Kinder machen, was du sagst, das ist ja klar. Aber ich habe festgestellt, dass es Sinn macht, Rituale und Übungen zu finden, die den Kindern helfen, diese vielen Reize zu verarbeiten, angestaute Emotionen zu entladen und wirklich im Hier und Jetzt anzukommen. Um dadurch überhaupt in die innere Bereitschaft zu kommen, sich mit dem Singen, der Chorgemeinschaft und der Musik zu verbinden. Und du wirst sehen, dass es teilweise Dinge sind, die vielleicht ohnehin schon Teil deiner Chorprobe sind, die dir vielleicht schon vertraut sind, die du aber durch die Gedanken, die ich in dieser Folge mit dir teilen möchte, vielleicht mit einem neuen Fokus anleiten kannst und dadurch noch eine tiefere Wirkung erzielen kann. Körperübungen auf Basis der Sinneswahrnehmung. Was genau meint das jetzt? Also wir kennen ja alle die Lehre der fünf Sinne. Diese geht zurück auf Aristoteles und meint die Sinneswahrnehmungen sehen, hören, tasten, schmecken und riechen. Das ist so super einfach zu merken, weil es sich mit unseren sichtbaren Organen, also Augen, Ohren, Zunge, Nase und Haut erfassen lässt. Seit dem 19. Jahrhundert ungefähr zählen die meisten Forscherinnen und Forscher aber eigentlich 8 Sinne. Manche sprechen auch von 6, manche von 13. Also das ist nicht ganz in sich konsistent oder wird diskutiert. Die Wahrnehmungsforscherin, die zum Beispiel sagt, wir verfügen über mindestens 30 verschiedene Sinne. Ich nehme jetzt mal die meistgenanntesten 8 Sinne als Grundlage. Und das heißt, zu den 5 bekannten kommen noch diese 3 vielleicht etwas unbekannteren hinzu. Der 6. Sinn ist der Gleichgewichtssinn oder die Körperbalance. Das heißt, dieser Sinn ist in unserem Innenohr verankert und der hilft uns, unsere Körperhaltung zu steuern und verschafft unserem Körper Orientierung. Ohne diesen Sinn zum Beispiel wüssten wir nicht, wo oben und unten ist und hätten kein Gefühl für Rhythmus, könnten auch nicht auf etwas balancieren, ohne herunterzufallen. Der 7. Sinn ist der Temperatursinn, der über diese sogenannten Thermorezeptoren uns ein Signal sendet, ob etwas heiß oder kalt ist und uns dadurch vor Verbrennung und Erfrierungen schützt. Der 8. Sinn ist der Bewegungssinn oder auch genannt das Körperempfinden. Und darunter verstehen wir die Wahrnehmung des eigenen Körpers oder er wird auch mit diesem schönen Wort Tiefensensibilität bezeichnet. Durch diesen Sinn bekommen wir ein Gefühl dafür, wo unser Körper sich eigentlich im Raum befindet. Und wir nehmen die Anspannung unserer Muskeln wahr, die Position und die Bewegung unserer Körperteile. Dafür gibt es eben Rezeptoren in unseren Gelenken, Muskeln und Sehnen, die uns diese Signale senden. Und ohne diesen Sinn wären wir auch total aufgeschmissen, denn sonst wüssten wir zum Beispiel beim Gehen nicht, ob unser Fuß gerade in der Luft oder am Boden ist, und wir müssten immer mit den Augen unsere Position im Raum checken, weil wir das nicht erspüren können über unser Körperempfinden. Und wozu sind jetzt unsere Sinne gut? Welche Aufgabe haben sie eigentlich? Unsere Sinne lotsen uns durchs Leben und sie sind quasi unser Fenster zu innen und zur Außenwelt. Also sie sind unser Fenster zu innen und zur Außenwelt. Das ist doch super schön. Und wie viel hat das damit zu tun mit der Frage, wie können wir uns selbst und den anderen spüren? Unsere Sinne sind die direkten Zugangspforten zu dem Bereich des Gehirns, in dem vor allem unsere Emotionen und Gefühle verarbeitet werden. Das heißt, über unsere Sinne können wir auch zugreifen auf uns ganz tief sitzende Emotionen und Gefühle. Also über Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, Tasten, Fühlen, unsere Körperbalance, unsere Körperwahrnehmung. Darüber verbinden wir innen und außen. Durch unsere Sinne können wir das, was uns umgibt und unsere Psyche bewegt, überhaupt erst begreifen. Und eben diese vielfältigen Sinnessignale sind untrennbar verbunden und verknüpft mit Emotionen und Gefühlen. Jetzt denkst du vielleicht, naja, interessant, weiß ja auch jeder. Was hat das jetzt mit meiner Chorprobe zu tun? Die sind ja sowieso unbewusst oder bewusst die ganze Zeit im Einsatz. Die Kinder nutzen ihre Augen, um nicht an den Türrahmen zu laufen, sondern durch die Tür in den Musikraum zu kommen. Sie setzen sich auf den Stuhl und spüren, dass da drunter ein Stuhl ist. Sie hören das Klavier und so weiter. Die sind doch sowieso da und im Einsatz. Wieso brauchen sie jetzt eine besondere Stimulation oder einen besonderen Fokus für meine Probe? Also unsere Sinne sind der direkteste Zugang zu unseren Emotionen und zu unserer Psyche. Wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Duft riechen, kann dieser je nach Erfahrung binnen Millisekunden super unterschiedliche Emotionen hervorrufen, je nachdem, womit dieser Geruch in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist. Oder ein bestimmtes Geräusch, nehmen wir zum Beispiel kreischende Autoreifen, die direkt an meinem Ohr aufheulen, wird es sofort in mir Angst oder Gefahr auslösen, weil wir dieses Geräusch mit Gefahr verbinden. Wenn wir die Fußtritte von einem geliebten Menschen im Treppenhaus hören, empfinden wir augenblicklich Freude und Liebe. Das heißt, die bewusste Schärfung einer Sinneswahrnehmung bringt uns auf dem direktesten Weg ins Hier und Jetzt und aus dem Kopf in den Körper und in die Präsenz. Und damit eben auch in den Fokus und raus aus der Reizüberflutung unserer ständig unterbewusst beschäftigten 8 Sinne, die, kann man sich so vorstellen, explosionsartig alle gleichzeitig Signale ans vegetative Nervensystem und ans Gehirn senden und die dann da alle gleichzeitig verarbeitet werden. Und über die Schärfung unserer Sinne können wir tatsächlich unser Erleben und unsere Gefühle beeinflussen. Okay, also die Sinne sind ganz toll, haben ganz viel Kraft, wenn wir mit denen bewusst arbeiten. Und natürlich, ich bin so gepolt, ich denke immer super effizient. Das heißt, natürlich mache ich jetzt keine Fühlrunde mit meiner Chorgruppe, wenn ich nur 60 Minuten Probe habe, sondern denke, ich muss ja proben. Das heißt, ich versuche jetzt, diese Erkenntnisse für meine Chorprobe zu nutzen zu machen und verbinde jetzt diese verschiedenen Sinneswahrnehmungen mit musikalischen Inhalten beziehungsweise mit stimmbildnerischen Übungen. Und es lohnt sich, sich eben darüber Gedanken zu machen, wie wir die verschiedenen Sinneswahrnehmungen in unsere Probenarbeit bewusst integrieren können. Und ich bin sicher, allein durch die Gedanken, die ich jetzt gerade geteilt habe, kommst du auch schon selbst sofort auf unzählige mögliche Ideen. Ich möchte jetzt, um es trotzdem so ein bisschen praktisch zu machen, dir einfach noch beispielhaft 3 Übungsideen mitgeben, die ich nutze, die für mich total kraftvoll geworden sind in den Proben. Und natürlich möchte ich dich damit einladen, tausende weitere eigene Ideen zu entwickeln, die du mir super gerne schreiben kannst. Ich bin sehr interessiert, deine Übungen zur Stärkung der Sinneswahrnehmung in der Chorprobe kennenzulernen. Und jetzt aber kurz ein paar praktische Beispiele. Ich möchte jetzt eine Übung kurz beschreiben. Bin gespannt, wie gut das funktioniert im Podcast-Format. Für den Tastsinn. Also der Tastsinn wird ja auch die haptische Wahrnehmung genannt und man denkt so im ersten Moment, dass man vor allem mit den Händen tastet, aber das meiste nehmen wir tatsächlich über die Haut wahr. Die Haut ist ja unser größtes Organ und mit Hilfe der Haut können wir ganz verschiedene Reize wie Druck, Temperatur, Schmerz empfinden, die Form oder die Oberflächenstruktur von Gegenständen fühlen oder ertasten. Und ich nutze seit einiger Zeit in meinen Proben gern so eine Klopftechnik, die kommt aus der EFT, das kennst du vielleicht, hast du schon mal in anderen Kontexten gehört. Das ist die Abkürzung für Emotional Freedom Technique und zu Deutsch kann man es vielleicht so umschreibend, übersetzend, die Technik zur Erlangung emotionaler Freiheit. Und diese Technik wird normalerweise im therapeutischen Rahmen verwendet. Bei dieser Methode werden sozusagen bestimmte Körperpunkte an der Hand, am Kopf und am Oberkörper beklopft. Also man nennt das sozusagen das Tapping. Und wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie so eine Akupunktur mit Klopfen anstatt mit Nadeln. Also wir nutzen eben diese Meridianpunkte aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und diese EFT-basierte Klopfakupressur kann zum Beispiel bei der Emotionsregulierung helfen, emotionale Blockaden lösen und wird eben normalerweise bei emotionalen Belastungen wie bei Ängsten, bei Depressionen, bei Wut oder bei Stress eingesetzt. Und in der psychotherapeutisch angewandten EFT-Klopftechnik wird dann zusätzlich noch mit Affirmationen und Techniken der NLP, also des neurolinguistischen Programmierens, gearbeitet, um eben die emotionalen Beschwerden zu lösen. Das mache ich jetzt natürlich nicht in meiner Probe. Also da werden laut ausgesprochene Sätze immer wieder wiederholt, um Ängste zu bearbeiten und so weiter. Ich integriere dieses Tapping quasi in oder verbinde das Tapping dieser verschiedenen Meridianpunkte mit ganz einfachen stimmbildnerischen Übungen zur leichten Randschwingung. Und währenddessen tappe ich dann verschiedene Punkte und singe etwas vor und die singen nach wie so ein Mantra, was so ganz erdend ist und zentrierend. Und dafür klopfen wir einmal an die Außenseite der Handfläche auf der Seite vom kleinen Finger. Da singe ich dann eine Übung. Dann geht man weiter auf den Punkt zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger. Da gibt es quasi, ich nenne es immer wie so die Kreuzung der kleinen Knochen, Fingerknochen in der Hand, Außenfläche. Der nächste Punkt ist am Scheitel des Kopfes. Dann klopfen wir an die Stirn über die Augenbrauen mit beiden Händen. Dann an die Schläfen, links und rechts mit beiden Händen gleichzeitig. Der nächste Punkt ist unterhalb der Augen an den Wangenknochen. Dann klopfen wir weiter unterhalb der Nase oder oberhalb der Oberlippe. Der nächste Punkt ist unterhalb der Unterlippe, also am Kinn. Klopfen wir das Kinn. Und der nächste Punkt ist unterhalb des Schlüsselbeins. Auf beiden Seiten gleichzeitig klopfen wir. Und der letzte Punkt ist unterhalb des Rippenbogens. Und diese Abfolge gehe ich durch und singe dabei immer eine Übung vor und die singen nach. Und das ist so eine ganz mit sich selbst verbindende Körperübung. Und tatsächlich glaube ich, dass über diese Berührung wir Blockaden lösen können auf einer emotionalen Ebene und dass wir das auch tun allein durch diese Berührung, ohne dass wir das jetzt mit konkreten Gedanken und Worten verbinden. Es gibt etwas, was uns ins Hier und Jetzt holt und uns mit uns selbst verbindet. Ich stelle dir auch noch mal einen Link in die Shownotes zu der Emotional Freedom Technique. Da kannst du dir auch noch mal dann ein Video anschauen, wie welche Punkte da geklopft werden. Das ist ein bisschen schwer per Podcast zu erklären. Wenn es jetzt nicht ganz klar geworden ist, guck dir das gerne noch mal an und schau einfach, ob das für dich passt und ob du das ausprobieren möchtest. Das zweite Beispiel, was ich vorstellen möchte, ist eine Übung, eine Aktivität, um den Hörsinn zu schärfen. Ist ja klar, ist ja das Naheliegendste, wenn es um Musik und um Singen geht. Und zwar ist das, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, es geht um diese, ich nenne das eben die Hörzeit. Das ist eine Aktivität, die ich die Kinder dann immer mehr kennen als etwas Ritualisiertes und wo der Fokus liegt einfach auf dem Hören. Und ich beginne das aber gerne erstmal mit diesem quasi Ankommen. Ich sitze auf meinem Stuhl, ich schließe die Augen. Wie sitze ich auf meinem Stuhl? Wie fühlt sich mein Stuhl an? Meine Stuhllehne. Und nehme erstmal mich selbst hier in diesem Raum wahr. Und tatsächlich ändert sich eben etwas an der Wahrnehmung des Hörens, wenn wir den Sehsinn ausblenden, also wenn wir die Augen schließen. Dafür muss Vertrauen da sein. Deswegen immer am Anfang, wenn eine Gruppe neu ist, sage ich immer, das ist jetzt wie eine kleine Mutprobe. Das fühlt sich erstmal komisch an. Wer sich damit nicht wohlfühlt, lässt die Augen noch offen. Aber meistens geht es super schnell, dass die Kinder dann sich darauf einlassen und die Augen schließen. Das Wichtigste ist aber eben immer wieder, dass wir diesen Fokus halten. Und dass natürlich kein Kind sich sicher fühlt, die Augen zuzumachen, wenn er nicht weiß, ob der Nachbar nebenan gerade komische Grimassen in seine Richtung macht, so zum Beispiel, ja. Deswegen sage ich, wenn du dich gerade noch nicht die Augen zumachen möchtest, trotzdem bleib mit der Aufmerksamkeit bei dir selbst. Also die Aufmerksamkeit, dieser Begriff ist für mich super wichtig. Ich sage inzwischen eigentlich nicht mehr, konzentrier dich doch mal, konzentriert euch. Konzentration hat immer so was Anstrengendes. Ich versuche dieses Wort Aufmerksamkeit immer noch dafür zu nehmen. Und ich erkläre das den Kindern so, die Aufmerksamkeit, eure eigene Aufmerksamkeit ist die Superpower in eurem Leben. Wenn ihr lernt, eure Aufmerksamkeit bewusst zu leiten, dann seid ihr unbesiegbar, dann könnt ihr Unglaubliches schaffen. Wenn ihr euch von allem immer eure Aufmerksamkeit greifen lässt, dann seid ihr nicht der Herr in eurem eigenen Haus. So. Und deswegen, dadurch versuche ich sie zu motivieren für Aufmerksamkeitsübungen. Also ich sage noch immer, sendet bewusst eure Aufmerksamkeit zu euch selbst. Damit starte ich eigentlich immer. Verbindung mit sich selbst aufbauen. Aufmerksamkeit zu sich selbst leiten. Und das kann ich auch mit offenen Augen machen, wenn ich noch nicht die Augen schließen möchte. Es ist leichter mit geschlossenen Augen, aber ich kann die Augen auch offen haben. Und das fordere ich wirklich dann auch ein. Also wenn ein Kind dann eben damit beschäftigt ist, den Nachbarn irgendwie zu piesacken, dann sage ich, schau mal, Aufmerksamkeit zu dir selbst. Das ist jetzt die Aufgabe. Schaffst du das? Ist richtig schwer. Ich glaube, du schaffst das. So. Und dann habe ich eine ritualisierte Eingangsformel. Ich spiele eine kleine, oft was ein bisschen am Klavier oder so. Und ich singe, Hörzeit beginnt, Augen zu, Aufmerksamkeit zu mir selbst. Und dann singe ich irgendwas. Ja, Mama, da, ja, da, Mama, ja, da, di. Sowas. Ganz Kleines. Gerne in einer anderen Tonalität. Jetzt war jetzt in Dorisch. Irgendwas, was die Ohren öffnet und ein kleines bisschen ungewöhnlich vielleicht sein darf, aber in einer ganz kleinen Miniaturformat, was Kinder total gut erfassen können, in einmaligen Hören. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es ist trotzdem anhörbar. Es geht mir darum, weg von jetzt hör doch mal zu, jetzt sei doch mal leise, hin zu einer wirklichen Wahrnehmung von Klang. Und ich kann dir sagen, ganz häufig wirklich nach kürzesten paar Einheiten sagen die kleinsten Sechsjährigen oft, oh, die Hörzeit ist immer das Schönste. Das mag ich am meisten. Also die Kinder erleben das auch super intensiv und das hat, sie spüren diesen Wert von Klang. Das ist wirklich wunderschön. Und Klang ist ja eigentlich auch sehr stark verknüpft mit dem Tastsinn, denn Klang ist nicht nur eine auditive Wahrnehmung, sondern auch eine physische Erfahrung, denn wir erleben Klang auch als Vibration über die Hautrezeptoren auf unserer Haut quasi, wie als würde uns Klang wirklich körperlich berühren und anfassen. Und mit diesem Bewusstsein, etwas im Raum, einen Klang hineinzugeben, mit der eigenen Stimme oder mit einem Instrument, hat auch etwas total Verzauberndes. Und das dritte Praxisbeispiel ist schnell erzählt und eigentlich ganz leicht umsetzbar. Einfach die Frage, einfach den Sinn, den Gleichgewichtssinn, und also die Körperbalance zu integrieren in Singübungen, in stimmbildnerische Übungen, auch in, kann man auch in der Liedeinstudierung machen. Alle stellen sich mal auf ein Bein, singen diese Phrase. Das schafft auch Fokus. Logischerweise wissen wir, man wackelt, wenn man nicht den Fokus halten kann, mit den Augen auch. Das kann man auch üben, es kann immer besser werden. Ich singe so Einsingübungen, ich singe so manchmal Lieder. Und ich habe eine Kollegin, die sagt, keine Probe ohne eine Gleichgewichtsübung. Also das ist etwas, was sängerisch hilft, in der Ausrichtung hilft, für den Fokus hilft und für die Selbstwahrnehmung. Ein Sinn, den ich zum Beispiel noch nie eingesetzt habe, ist der Geruchssinn, den ich zurzeit super spannend finde und mit dem ich sehr gerne mal arbeiten würde. Das muss ich nochmal irgendwann ausprobieren. Dass ich habe schon gedacht, man müsste so einen Raumdiffuser mit so ätherischen Essenzen in den Probenraum stellen. Und die können ja unglaublich auf einer tiefen Ebene wirksam sein und eben belebend, beruhigend oder fokussierend wirken. Und ich weiß, dass in bestimmten therapeutischen Kontexten tatsächlich mit Gerüchen gearbeitet wird. Und das ist was sehr Sinnliches und was total Schönes einfach. Und natürlich kann man dann eben auch, indem man immer einen bestimmten Duft quasi irgendwann verknüpft, so einen emotionalen Geruchsanker in Menschen setzt, dann kann man irgendwann bestimmte Emotionen, einen bestimmten Zustand kreieren, quasi der, ich rieche diesen Geruch und ich verbinde den sofort mit meiner Chorprobe oder und ich verbinde ihn sofort mit einer bestimmten Situation, mit einem bestimmten Zustand. Also zusammenfassend können wir sagen, wenn wir also Übungen zur Stärkung der Sinneswahrnehmungen, also zur bewussten Sinneswahrnehmung in unsere Chorarbeit integrieren, können wir aus meiner Sicht Kindern und Jugendlichen helfen, so angestaute Emotionen und Reize zu verarbeiten und die Verbindung des Einzelnen mit sich selbst zu stärken, um überhaupt im Hier und Jetzt anzukommen. Und so erschaffen wir überhaupt erst die Voraussetzung, um gemeinsame musikalische Erfahrungen zu erleben und die Bereitschaft zu kreieren, individuelle eigene Bedürfnisse für eine bestimmte Zeit zurückzustellen. Und unser Symposium 2025, 11. bis 13. April, da wird es ganz viel um diese Themen gehen. Es geht um Bewegung, es geht um körperbasierte Übungen, um körpertherapeutische Ansätze, die wir für die Chorarbeit nutzen können. Und es wird wieder eine begrenzte Anzahl an Plätzen geben, die man zum Early-Bird-Preis ergattern kann. Und wenn die Anmeldung freigeschaltet ist, erfahren das natürlich unsere Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten als erstes. Das heißt, wenn du noch nicht im Newsletter Junge Stimmen bist, dann melde dich am besten gleich an über den Link in den Shownotes, damit du die Early-Bird-Aktion für das Symposium nicht verpasst. Und keine Angst, es gibt in der Regel alle 14 Tage Post, also nicht dauernd tägliche E-Mail-Flut. Dafür habe ich gar keine Zeit. Genau. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über deine Reaktionen, deine Kommentare, wenn du den Podcast abonnierst, teilst, weiterempfiehlst und schreib mir gerne deine Fragen. Ich freue mich, von dir zu hören. In diesem Sinne, keep on singing und bis bald. Gudrun.